Freiburg. Dann hallo und herzlich willkommen zur 393. Episode des Podcast Freiburg nach der 0:2 Niederlage in Frankfurt. Heute Abend ist Dienstag und ich nehme hier zusammen auf mit dem lieben Micha. Und der ist stumm, weil ich ihn stumm geschaltet habe. Jetzt muss er es nochmal sagen.
Hi Alex, Grüße nach Berlin.
Ja, ich bin wieder in Berlin. Ich war in Frankfurt. Ich habe es im Vorgespräch gesagt. Julian und Paddy werden das bezeugen können. Ich war ja in Frankfurt am Sonntag, hatte am Montag frei. Naja, so zwei Tage später, die Gemüter haben sich schon wieder ein bisschen beruhigt. Wie das ja oft so ist.
Ja, die Stadionperspektive schien schlimmer zu sein als zu Hause, hatte ich zumindest das Gefühl. Patrick war ja auch zu Hause, ne?
Patrick war auch zu Hause.
Und Patrick und ich, obwohl nee, ich habe eigentlich wenig geschrieben, aber Patrick hat es dann für mich übernommen. Wir waren so ein bisschen die von, hey, so schlimm ist es doch nicht, die Fraktion. Während die Stadionfraktion ganz schön gefrustet war, hatte ich das Gefühl.
Ja, die Stadionfraktion war ganz schön gefrustet. Ich weiß nicht, die Stadionfraktion sagt übrigens nicht, dass alles 90 Minuten lang in jeder Sekunde scheiße war. Aber wir waren nicht ganz zufrieden. Und es waren viele schlechte Standards. Die waren sehr frustrierend. Ja, so eine gute Halbzeit mit Ball, bei der viele Chancen auf Chancen, aber keine Torschüsse draus resultieren, die wirkt im Stadion, glaube ich, manchmal ein bisschen schlechter als vorm Fernseher. Das kenne ich. Aber du warst nicht so unzufrieden mit der ersten Halbzeit.
Ja, ich habe mir jetzt gerade auch nochmal die Highlights angeguckt. Ich würde sogar fast sagen, dass bis zum 1:0 ist es ja von den Chancen her halt einfach sau wenig auf beiden Seiten. Und dann liegt das halt, glaube ich, auch so ein bisschen an so einer Grundanspannung. Ich hatte echt Schiss vor Calimuendo und Burkhardt. Hm. Und dass Frankfurt jetzt halt, also ja, dann wirklich da auch in ein, zwei Situationen so durchspazieren kann, und hatte halt irgendwie die ganze Zeit Angst, dass das passiert. Und deswegen war ich, glaube ich, auch sehr so unter Spannung und hatte so eine gewisse Erleichterung, dass man so ein Spiel auf Augenhöhe eigentlich provozieren konnte. Ist vielleicht eine sehr niedrige Erwartungshaltung, aber wenn man halt so eine Grundspannung die ganze Zeit hat, dann ist man irgendwie relativ zufrieden nach 60 Minuten, wenn das sogar die Phase ist, in der Freiburg dann die zwei Chancen, die es in diesem Spiel gab, hatte. Ja, und dann aber, also gerade nach Frankfurter Führung, naja. Aber da kommen wir ja auch noch dazu, das im Detail zu besprechen, ne? Was gut lief und was nicht so gut lief. Ich glaube, wir finden für beide Seiten ein paar Beobachtungen.
Ne? Das denke ich auch. Du hast gerade das wunderbare Wort Erwartungshaltung in den Mund genommen. Bei uns in der Community geht's ja auch heiß her. Ich weiß gar nicht, wie man das zusammenfassen will. Also so diese Grundsatzdiskussion. Also, erstmal ist, wenn ich Patrick Beier mit, sie müssen ihre realistische Erwartungshaltung beibehalten, wenn ich das als Meme poste, ist das ziemlich ironisch gemeint und nicht nur immer so ernst. Ich glaube, das kommt nicht immer bei allen an.
Du kannst dich aber wahrscheinlich auch darauf zurückziehen, dass je nachdem, wie es ankommt, das ironisch gemeint war oder genau. Halt auch ernst.
Genau.
Und das ist das Gute, wenn man so ein Meme postet, ja.
Ja, kleine Story aus Frankfurt. Wir haben dann auch, es wurde dann zum Running Gag, dass man das in jeder Lebenssituation, also man kann das, den Spruch kann man auch auf der Arbeit bringen oder in der Beziehung, wenn mal was schiefgelaufen ist, dass, hey, jetzt behalte dir doch deine realistische Erwartungshaltung.
Wenn die Bahn zu spät kommt.
Genau, ganz genau, sehr gut.
Aber ich finde das eigentlich, ich finde die Diskussion auch interessant. Also irgendwie, es sind dann so viele Nachrichten, ich lese dann irgendwie auch nicht mehr alles. Aber ich glaube, dieser Argument, man kann da ja auch echt irgendwie gut beide Seiten verstehen. Halt so einerseits, wo Freiburg jetzt irgendwie auch finanziell steht und dass es immer wieder Phasen in den letzten Jahren gab, in denen man halt irgendwie auch schöneren Fußball gespielt hat, dass es auch so ein paar Entscheidungen gibt, was kadermäßig so ist, wo man denkt, hey, ist da nicht mit ein bisschen so ein, wenn noch ein, zwei Sachen besser funktionieren, ist es dann halt nicht deutlich besser und ist da nicht irgendwie auch was verschenkt? Und die andere Seite im Sinne von, hey, also wir haben, ich war immer, also ne, während Freiburg im Abstiegskampf steckte und es dann irgendein Team gab, das gerade irgendwie so mal drei Saisons nicht um den Abstieg gespielt hat, wie Mainz oder Augsburg. Hm. einmal Europa League waren und dann in der nächsten Saison sieht es wieder ein bisschen schlechter aus und alle Fans sind total angepisst, wo man dachte, ja, das hätte ich gern mal. So, ne, ein bisschen langweilig und es geht halt nicht mehr steil bergauf und so. Und dann ist man halt selber in der Situation und es kommen halt genau die gleichen Mechanismen. Irgendwann, wenn man zu lange in der Bundesliga war, gibt's so eine gesteigerte Erwartungshaltung und man ist halt, manche sind dann halt ein bisschen gefrustet, so finde ich. Ja, genau. Und andererseits dachte ich halt damals auch, das passiert mit mir nicht.
Ja.
So, man wird immer zufrieden sein. Wenn der Stressabstiegskampf mal weg ist, da wünscht man sich halt nicht zurück. Das ist vielleicht auch noch so eine Sache, da wünsche ich mich halt wirklich auch überhaupt nicht hin zurück, auch wenn es dann interessanter ist. Kein Bock.
Nee, ich auch nicht, aber ist ja Fakt, dass ein Sieg im Abstiegskampf dann diese einen drei Punkte emotionalisierender sind als in der Phase, in der wir uns jetzt befinden. Das Argument kann ich schon noch nachvollziehen. Ist ja auch nie eine Grundsatz, nicht eine komplett Schelte Richtung SC Freiburg und alles ist scheiße, wenn man unzufrieden ist mit ein paar mit ein bisschen Potenzial, was man nicht ausschöpft, aber wer das Philipp Treu Interview gehört hat mit mir, der, da haben wir das auch kurz debattiert und die sind sich schon auch sehr bewusst, dass sie besser Fußball spielen können. Aber wir kommen jetzt zu ein paar Themen während dieses Spiels. Ich glaube, das Spiel eignet sich sehr gut, um ein paar Themen aufzumachen. Ich wollte trotzdem erstmal kurz mit dir ein paar aktuelle Themen durchgehen und das erste ist, dass Florian Müller seinen Vertrag verlängert hat. Das finde ich persönlich erstmal cool und guter Keeper, verlässlich. Man kann natürlich direkt die Debatte führen. Heißt das, dass er dann ab nächstem Jahr Nummer 1 ist und heißt das irgendwie auch, dass Atubolu vermutlich weg ist? Oder ist Florian Müller unabhängig von der Rolle zufrieden mit seiner Rolle? Man weiß es nicht hundertprozentig. Ich rechne mit einem Atubolu-Abgang.
Ja, das sind genau die beiden Fragen, also die du gestellt hast, die sich da aufdrängen, finde ich auch. Ich habe auch das Gefühl, dass so Zeichen auf Atubolu-Abgang stehen mit dieser neuen Beratergeschichte. Auch, dass der Vertrag jetzt noch nicht verlängert wurde und bis 2027 ging. Und ich glaube, es gab doch auch mal von verantwortlicher Seite des SC da so, hey, entweder verlängern oder gehen, weil man will ihn halt nicht ablösefrei gehen lassen. Ich wundere mich aber so ein bisschen, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass ein Top-Team Atubolu jetzt auf die Eins setzt. Also ich glaube, es wäre auch doof, ehrlicherweise. Also weil Atubolu wird auf einem etwas höheren Niveau Zeit brauchen, sich anzupassen und das gibt man Torhütern einfach nicht. Also und dieses Risiko, Atubolu auf die Eins zu setzen, ohne eine Alternative auf der Zwei, ich weiß nicht, ob das irgendein Team so ab Dortmund Tottenham-mäßig macht. Ich fände es voll risky. Und ich frage mich, ob Atubolu dann halt sich auf die Bank setzen möchte und dafür dann Freiburg verlässt. Das würde mich dann halt doch irgendwie wundern, alles.
Ich glaube, Atubolu ist weiter, als du denkst.
Ja?
Ich glaube tatsächlich.
Ich finde immer noch, dass Atubolu eher durchschnittlicher Bundesliga-Torhüter ist.
Ja, jetzt bin ich nicht der neutralste Mensch auf der Welt. Aber ich glaube schon, dass er bereit wäre für, also er wäre jetzt nicht bereit, Manuel Neuer zu beerben bei den Bayern. Da sind wir uns, glaube ich, einig. Aber so ein, wie du gerade gesagt hast, so ein, wenn Kobel von Dortmund wechselt oder wenn irgendein guter Premier League, also ein halbguter Premier League Club eine Nummer 1 braucht oder ein guter Serie A Club oder so, das kann ich mir schon vorstellen.
Ja. Also, wie gesagt, ich fände es einfach gewisserweise riskant von diesem Team. Und das ist ja auch noch eine Sache, bei Torhütern gehen Teams keine Risiken ein. Also es hat ja schon auch einen Grund, warum die meisten Torhüter erst mit 28 oder so fest irgendwo spielen. Ich weiß nicht, Nübel mit 25 bei Monaco oder so dann spielt, ist halt auch, ne? Also es ist halt Monaco und nicht irgendwie was Besseres, auch wenn der wirklich talentiert war. Dortmund wäre halt wirklich ein bisschen interessant, weil da ist Atubolu auch mit dem Ball am Fuß ein Upgrade. Das war ja noch vielleicht eine Sache. Ich hatte kurz mit Tobias Escher auf Twitter, der hat halt so geschrieben, der hat jetzt zweimal gesagt irgendwie, dass Atubolu so schlecht ist mit Ball am Fuß. Dann habe ich irgendwie mal zurückgeschrieben, dass ich das nicht so ganz verstehe. Musste dann aber in den letzten 3-4 Spielen, als ich mir so angeschaut habe, sagen, also lange Bälle kommen echt nicht gut. Ne? Lange und mittellange Bälle kommen nicht gut. Und ja, diese kurzen Bälle und diese Chips kommen halt echt gut. Aber da gibt's auch noch Streuung. Ja, also ich weiß nicht. Ich meine, so wie, also sollte ich mit meiner Einschätzung recht haben, dann wäre aber der Atubolo-Abgang auch nicht das Schlimmste, was Freiburg passieren könnte.
Das stimmt, halt so wie du sagst.
Ja. Ist nur das Potenzial, das geht, ist halt hart.
Ja, ja, und die Integrationsfigur, Identifikationsfigur. Aber genau, was das für Florian Müller bedeutet, wird man sehen. Ich hätte auch keine Bauchschmerzen mit ihm als Nummer 1. Man braucht dann sicherlich irgendwas als Nummer 2, was bereit ist einzuspringen, falls es nicht so läuft und wo man ebenfalls keine Bauchschmerzen hätte. Das werden wir im Sommer sehen. Wenn ein Fabrizio Romano einen Post zu Atubolu macht, ist vielleicht auch ein Indiz, dass da irgendein Berater irgendwas gesteckt hat oder so.
Oder es geht halt gerade wirklich um Vertragsverlängerung.
Das kann auch sein.
Könnte halt auch sein, ne?
Dass, ja, stimmt.
Einfach um Geld geht. Und ich bin auch mit Müller auf der 1 zufrieden. Also ich hätte gar kein Problem, den 3, 4, 5 Jahre da zu sehen.
Wir werden es beobachten. Die zweite News, die wir hier noch unterbringen wollten, ist, dass der SC Freiburg im Achtelfinale der Euroleague gegen Genk spielt, die sich mit einem
knappen Ergebnis? Ich hab
irgendwas Falsches aufgemacht, glaube ich.
Ah, ja.
Nee, doch, die haben gegen Zagreb gespielt, genau.
Ah, ja.
Die haben im Hinspiel 3-1 gewonnen und das Rückspiel ging 3-3 nach Verlängerung aus und dann sind sie weitergekommen in der Zwischenrunde.
Krass.
Dann hieß es, dann war ja lange die Frage Zagreb oder Genk
Bologna.
Oder Bologna. Ich wäre nicht gerne nochmal nach Bologna mit 5-stündiger Verspätung geflogen. Deswegen war ich sehr froh, dass es Genk wird. Und genau, ich kann ja mal kurz zusammenzählen oder vorlesen. Sie haben 2-1 gegen Malmö gewonnen, 0-2 gegen Utrecht verloren, 1-0 gegen Midtjylland, 0-2 gegen Utrecht gewonnen, 1-0 gegen Midtjylland verloren, gegen Royal Antwerpen, die sind in der Liga von denen logischerweise, gegen den FC Basel gewonnen, gegen Braga gewonnen, gegen Betis Sevilla 0-0 gespielt, gegen Ferencvaros verloren und gegen die Glasgow Rangers gewonnen. Ich habe jetzt nur diese Verlängerung gegen Dynamo Zagreb habe ich gesehen. Da war dann Zagreb noch ziemlich dran, war dann aber in Unterzahl und dann konnte es Genk quasi noch drehen, beziehungsweise zu ihren Gunsten das Ergebnis drehen. Großer Belgien-Liga-Experte und Genk-Experte bin ich jetzt aber auch nicht.
Ich auch nicht. Ich habe noch nie ein Spiel der belgischen Liga gesehen, tatsächlich. Nicht mal eine Zusammenfassung.
Tja.
Und dennoch habe ich das Gefühl, dieses Jahr ist absurd, was Losglück angeht, tatsächlich, oder? Also ich meine, DFB-Pokal noch nicht gegen Erstligisten gespielt und jetzt zwar auswärts, aber ich meine, bei Leverkusen, Bayern und Stuttgart, halt das Stuttgart loszuziehen, ist halt auch noch Glück. Und jetzt war ja auch so die Frage, ne, ob Stuttgart noch reinkommt in diese Verlosung gegen Freiburg. Das war ja alles irgendwie recht knapp am Ende. Zum Glück dann nicht. Und jetzt bei Bologna oder Genk ist halt Genk auch das deutlich leichtere Los. Und das ist doch ganz cool. Ich meine, das könnte die Tür zum Viertelfinale aufstoßen. Und das wäre halt historisch.
Ja, da würden dann Lyon oder Celta Vigo warten.
Was für ein Viertelfinale halt auch noch
okay ist, wobei ich glaube, Lyon ganz gut ist.
Klar.
Die haben ja Endrick von Real Madrid, der junge Spund. Den könnten sie gerade übrigens gut gebrauchen, also Real. Aber genau, nächste Woche geht's los. Wir haben ja jetzt das Leverkusen-Spiel, worauf wir am Ende der Folge zu sprechen kommen. Und dann ist auch schon das Auswärtsspiel in Genk. Dann kommt das Sandwich-Spiel zu Hause gegen Union Berlin und dann spielt man zu Hause gegen Genk das Rückspiel.
Ganz kurz, apropos Real, hast du das Foul von Rüdiger gesehen?
Oder mit dem Knie?
Mhm. Ja, war schon Absicht, oder?
Ich sage, er stolpert unglücklich. Okay. Nee, sah schon, hatte schon Pepe-Vibes. Also
Ne? Ja, ja dachte ja. ich auch. Okay, sorry, kurz kam.
Nee,
kurz
nee, alles auf. Gut. Wir reden ja hier unter uns, unter vier Augen. Genau. Ja, ich bin gespannt. Ich hoffe auf ein Weiterkommen. Ich denke, man wird leichter Favorit sein auf dem Papier. Ob das sich auf dem Platz widerspiegelt, traue ich mich gerade nicht zu sagen. Ich hatte nach dem Frankfurt-Spiel, als ich noch im Stadion stand, habe ich gesagt, ja, okay, scheiß halt auf die Liga. Wirf alles weg, lass Irie in jedem Ligaspiel starten und konzentriere dich auf das Pokalspiel gegen Stuttgart und auf die Euroleague. Das war so mein Vibe nach der Niederlage.
Ja, bei Platz 8 geht es halt nicht, wenn, nee. Wenn Platz 8 sogar reichen könnte, ne?
Ja. Genau. So. Dann kommen wir doch mal zum Spiel. Und genau, ich habe schon erzählt, ich kann noch einmal kurz erwähnen, dass es sehr cool war, alle, die wir getroffen haben. Paddy, Julia und ich waren vor Ort. Es war wunderschönes Wetter. Wir haben uns sehr früh getroffen. Ich kann eine lustige Story vom Anfang erzählen, aus der Fankurve. Der SC hat wohl nicht alle Tickets vom Kontingent abgenommen.
Krass.
Und da war ein kleiner Streifen rechts an der Stehtribüne, der mit einem ganz gefährlichen Absperrband, also einem Streifen weiß-rotes Band zugezogen wurde. Und der ganze Block hat sich ganz brav richtig deutsch danach gehalten und ist so daran stehen geblieben. Bis die Ultras, die kamen ja zu spät, so eine halbe Stunde bis 40 Minuten circa, also eine halbe Stunde zu spät, aber bis sie angefangen zu singen.
Nicht, weil sie einfach unpünktliche Leute sind, sondern weil sie von der Polizei aufgehalten wurden.
Ja, es gab irgendwas mit der Busfahrt etc. Keine Ahnung. Ich kann mich hier nicht äußern jetzt. Auf jeden Fall. Und dann kamen die Ultras rein und haben gesagt, kommt doch rüber. Und alle so, oh ja, stimmt, das könnte man eigentlich tun. Und plötzlich war dieses Absperrband halt kein Absperrband mehr. Mhm. Aber ich fand das sehr lustig, wie brav und nett die Freiburg-Fans davor so neben diesen Bändchen standen. War sehr amüsant.
Voll, ja.
Genau, die Stimmung übrigens, vielleicht noch ein paar letzte Worte dazu. Es war schon auch zäh, dann ohne aktiven Support und ohne Gesang gemeinsam da in der Kurve zu stehen. Das Spiel war eben auch nicht, hat auch nicht so viel Highlights geboten. Und ich fand das schon spannend, wie, also positiv gesehen, was für einen positiven Impact die aktive Szene natürlich mit ihrem Vorgesang und mit ihrem Support haben, dass alle mitgezogen werden. Negativ könnte man sagen, wie abhängig man von denen ist, um Support zu machen. Weil da kam dann wirklich gar nichts. Und prompt, als sie da waren, hätte man fast das 1-0 vor der Halbzeit gemacht mit der Matanovic-Chance. Es hätte sehr gut gepasst in die Story, aber naja.
Ja, hey, es ist halt gar nicht so leicht, dann mehrere hundert oder tausend Leute kontrolliert Songs singen zu lassen. Ne? Das ist halt irgendwas, was nur mit Organisationen geht und was nicht spontan einfach irgendwie auftaucht. Das passiert nirgendwo, nicht auf Demonstrationen, nicht auf der Straße und ja, auch nicht im Stadion. Das ist dann halt irgendwie so.
Jetzt würden dir wahrscheinlich irgendwelche Leute Geschichten aus dem Dreisamstadion von vor 30 Jahren erzählen, aber ja.
Spontanität ist auch schön und so, aber ich glaube, es ist halt.
Voll, und man gewöhnt sich halt auch vor allem dran. Und das hat man schon gemerkt in dieser ersten halben Stunde vom Spiel. Wenn da jetzt der SC Freiburg ein Feuerwerk abgeliefert hätte, hätte es vielleicht nochmal anders ausgesehen, aber so war es eben so, wie es war.
Ja. Ja, ja.
So, Frankfurt.
Riera, ne?
Ja, genau, darüber müssen wir kurz sprechen. Als erstes.
Komischer Dude, finde ich immer noch. Es hat es jetzt, glaube ich, so ein bisschen beruhigt, oder? Also der Anfang war mir halt ein bisschen zu random Typ, ist mir ein bisschen zu laut mäßig.
Ja.
Und jetzt ist es halt irgendwie nicht mehr die ganze Zeit, was es ganz angenehm macht. Also ich meine, vielleicht wurde es ihm ja auch gesagt, hey, wir brauchen mal jemanden, der hier alle aufrüttelt und dann labert der halt irgendwas. Das kann ja immer irgendwie sein. Und vom Spielerischen her und so weiter ist halt, es sind jetzt vier Spiele gespielt und ich finde das vier sehr unterschiedliche Spiele auch gewesen. Ich habe das teilweise gesehen. Ich meine, dieses Union-Spiel, wo dann irgendwie schon so gesagt wurde, da ist alles anders. Das war halt einfach massiv langweilig. Drei Schüsse im ganzen Spiel, wo es dann 1-1 ist. Das ist so, dachte man, hä, was ist denn hier passiert? Gegen Gladbach haben sie den Ball abgegeben. Also hatten sie weniger Ballbesitz. Gegen Union halt so 70% Ballbesitz, aber keine Torchancen. Gegen Gladbach dann irgendwie weniger Ballbesitz als Gladbach, aber 3-0 ausgekontert. Gegen Bayern absolut keine Chance in der ersten Hälfte, aber dann kamen Kalimuendo und Burkhardt rein und dann wurde es halt plötzlich irgendwie gut und nochmal spannend, was krass war. Und ich würde halt sagen, jetzt gegen Freiburg war so ein bisschen das Spiel, wo man dann gesehen hat, na, das also haut schon hin, was der macht. Das hat auch ein bisschen Hand und Fuß, weil ich fand das sowohl mit als auch gegen den Ball ganz gut ausbalanciert. Obwohl ich auch noch sagen würde, also Freiburg war nicht das einzige Team, das dafür gesorgt hat, dass es so ein bisschen lame ist alles.
Ja, an dieses Union-Spiel musste ich auch denken, weil er da ja sehr viel gehypt hat. Ich habe mir die Pressekonferenz vorm Spiel mit ihm angehört, einfach auch aus Neugierde, weil er ja so drüber ist. Das scheint dann zu funktionieren bei mir, dass ich dann da drauf reinfalle und mir sowas anhöre. Eine Sache ist leider hängen geblieben nach diesem Spiel. Und er hat gesagt, bei Standards, Verteidigung geht's nicht primär um die Positionierung, sondern auch sehr um die Einstellung, um die Attitude, da in die Zweikämpfe zu gehen und den Willen, die daraus, das passt natürlich in sein Gelaber, dass er nur von Wille und Mentalität spricht. Aber leider waren die Standards so ungefährlich und so vielleicht auch gut verteidigt von Frankfurt, dass er da zumindest einen Effekt hatte. Das bleibt so ein bisschen hängen, wenn man sich diese ganzen Ecken von Freiburg anguckt, die halt nirgendwo einen Abnehmer fanden. Und genau, vielleicht als taktischer Kniff, den er sich da überlegt hat, hat er auch auf der Pressekonferenz nach dem Spiel erwähnt, ist, dass er Collins und Brown die Seiten wechseln lassen hat. Er hat das so begründet, dass er mit Larsson, Højlund und Götze drei im Mittelfeld hat, die er anspielen möchte. Und wenn Brown und Collins eben inverted mit dem falschen Fuß quasi auf den Seiten spielen, dass sie sich dann nicht an der Linie orientieren, sondern nach ins Zentrum orientieren und dann eben eher die zentralen Mittelfeldspieler suchen, die sich dann aufdrehen und in die Spitze spielen können. Und das hat leider sehr gut geklappt. Also das hat ab und zu geklappt. Und bei einer Großchance von Kalumendo, als Götze sich aufdreht, war genau das der Fall. Und ja, nervt mich.
Ja, das stimmt. Aber hey, mal gucken, wie das mit Riera und Frankfurt weitergeht. Ich finde auch, das ist halt alles gerade irgendwie sehr, sehr offen. Also ich will auf keinen Fall sagen, dass das nur ein Dampfplauderer ist und da überhaupt nichts dahinter steckt. Also ich fand, man konnte jetzt schon, es hat sich ja offensichtlich was bewegt. Ich meine, Frankfurt war unter Topmöller halt jetzt echt nicht mehr so super, ne? Es war eigentlich gerade defensiv ziemlich katastrophal. Und gleichzeitig ist es jetzt auch noch nicht total dominant oder so. Ja, naja.
Er bekommt aber auch Burkhardt und Kalimuendo jetzt. Er hat wohl Bahoya jetzt in den Griff bekommen, so dass der wieder seine Stärken ausspielt. Aber das hat auch so ein bisschen Nagelsmann hätte gerne einen Stürmer und im Jahr danach kommt Kane-Vibes. Und Klar bist du besser, wenn Burkhardt spielt.
Oder genau das gleiche bei Bo Hendriksen war das, ne? Also hier Svensson wurde entlassen und dann kommen so Burkhardt und Amiri zurück. Und so, und dann, okay, dann funktioniert's wohl. Krasser Trainer. Ja, genau. Burkhardt da ja dasselbe. Und ey, das ist echt das, was mich an Burkhardt nochmal so am meisten nervt als Gegenspieler. Normalerweise, wenn Spieler irgendwie 10 Wochen ausfallen, wie ein Patrick Schick oder sowas, das ist ein krasser Spieler, aber der fällt dann immer mal wieder aus, 10 Wochen, und dann braucht er noch 4 Wochen, bis er so ankommt. Dann hat er 3 geile Spiele und man denkt, was für ein Typ, warum spielt er nicht bei Bayern oder so? Und dann verletzt er sich halt wieder 5 Spiele später und man denkt, ah, deswegen. Burkhardt ist halt
direkt da.
Mit der ersten Einwechslung ist er da, gegen den Ball, mit dem Ball. So ein absurder Spieler. Das ist echt, echt krass. Und ja, genau, der ist halt auch nur bei Frankfurt, weil er einfach tendenziell nicht mehr als 12 Spiele in der Saison macht, aber eben die 12 Spiele macht er dann halt auch wirklich gut ohne Anlaufzeit.
Ja, und das ist trotzdem noch in Frankfurt ohne Can Usun an diesem Tag, ohne Theat, ohne Christensen. Also, wenn da alle fit sind, traue ich auch einem Albert Riera zu, dass er da eine positive Trendwelle hinbekommt.
Naja. Ich meine,
Vielleicht kann er sich die
getippt, dass sie Meister werden, ne? Manche, ja, stimmt. Dieses Jahr eigentlich am vor der Saison.
Ja, vielleicht kann er sich die große Klappe auch leisten, weil er eben sehr kompetent ist und das dem Team intern auch so rüberbringt. Wir werden es sehen. So, der SC mit Arthur im Tor, Treu, Ginter, Ogbus, Günther, Eggestein, Osterhage, Doppelsechs, Grifo, Juito, Höhler, Hinter, Matanovic. Und alle haben auf die Bank geschaut, als sie gesehen haben, dass Höhler und Matanovic zusammenspielen.
Maximilian Philipp.
Ja, der hatte Geburtstag. Back. Der hatte Geburtstag an dem Tag. Und nicht mal da reicht es für eine Einwechslung. Sagt vielleicht auch alles aus.
Ja. Kleiner Kader. Und ich meine, wen man dann halt auch sieht auf der Bank, ist Irie. Wir haben halt einen gelb gesperrten Beste. Und das bedeutet dann, genau, dass man Suzuki auf rechts spielen lässt.
Genau, kein Mansambi, kein Beste wegen den Sperren. Lienhardt, Kübler und Rosenfelder sind auch weiterhin ausgefallen.
Deswegen kann man Treu nicht vorziehen.
Genau, man hat das schon, also Juito hat schon klar rechts gespielt und Höhler auf der 10. Meine Hoffnung war, dass man das dann so spielt, dass Juito auch viel ins Zentrum reinschiebt und quasi Treu die Bahn aufmacht rechts. Das hat man aber gar nicht so oft gemacht, weil man aber auch gar nicht so oft, also Günther hat das viel öfter gemacht mit seinen Vorstößen als Treu auf der rechten Seite.
Ja. Nee, Treu hat eher gehalten, die Position, genau. Also die rechte Position. Juito ist manchmal halt ins Zentrum und nach links.
Ja. Ja, aber trotzdem, also das Thema wird uns noch weiter begleiten. Wenn Höhler und Matanovic zusammenspielen, hast du keinen Stürmerersatz. Und Matanovic hat durchgespielt. Man hat wieder nur dreimal gewechselt in der Schlussphase, obwohl man hinten lag. Also das ist natürlich ein Thema jetzt, was uns in der Rückrunde öfter noch begegnen wird.
Ja, hoffentlich jetzt ein bisschen weniger. Ich meine, wenn nächstes Spiel Mansambi und Beste zurückkommen, sieht das Ganze halt schon ein Ticken ganz besser anders aus. Also wenn dann noch Lienhardt zurückkommt, das ist dann halt, ich meine, dann ist es ja auch schon irgendwie ziemlich gut, aber dann hättest du ja wirklich, dann kannst du mit Scherhand, Irie, Höhler und dann Osterhage oder so halt vier potenzielle Startelf-Kandidaten auch einwechseln. Das, aber klar, ich meine, wenn sich wieder ein oder zwei verletzen, ist es halt wieder rum.
Ja, erste Aktion. Juito steckt Pass auf Matanovic, Pressschlag mit Kawa Santos und der verletzt sich.
Ja, kann man vielleicht auch erstmal sagen, ziemlich aufmerksam von Sanch, wie er jetzt irgendwie genannt wird. Und halt ärgerlich, dass sich verletzt, aber ja, ich meine, Matanovic ist irgendwie auch durch, nicht einen perfekten Winkel, aber den Schuss hätte ich schon gern gesehen.
Hm. Wir haben natürlich gewitzelt, dass es dumm von Matanovic war, weil dann, wenn Frankfurt wechseln konnten und sie dann zu 11 sind und plötzlich einen Torwart im Tor haben. Aber Das ist Stadionhumor.
Ich fand es auch nicht so super. Ja, ich meine, der hatte jetzt irgendwie ein oder zwei stabile Spiele. Aber also wirklich stabil sah es mir halt nie aus.
Ja.
Gegen Bayern, das stimmt eigentlich gar nicht, dass der stabile Spiele hatte, weil gegen Bayern hatte er auch einen so durchflutschen lassen, das 1-0. Also ich glaube, der hat schon mehr Spiele gehabt, in denen er bei einem Gegentor schlecht aussah, als bei keinem Gegentor schlecht.
Ja, und Zetterer hat es gut gemacht in diesem Spiel.
Das stimmt. Hatte auch nur eine Parade, glaube ich.
So, und dann, lieber Mischa, musst du mir helfen, weil ich war im Stadion und du warst vorm Fernseher. Erzähl mir doch mal ein bisschen von der Anfangsphase, weil ihr wart ja mit der ersten Halbzeit gar nicht so unzufrieden.
Ja, also es ist halt größtenteils defensiv alles gewesen, ne? Also das vielleicht,
aber es ging schon noch um Ballbesitzphasen.
Es ging auch ein bisschen um Ballbesitzphasen. In den ersten 10 Minuten hat man halt, also ich meine, dieser allererste Steckpass auf Matanovic ist halt irgendwie ganz cool gewesen. Und ich fand es im Umschaltspiel halt nicht ganz so schlecht. Nee, ich fand es im Ballbesitz, also gab es halt Elemente, die gut waren. Das erste ist, dass Ogbus hatte, finde ich, sein Breakout-Spiel mit dem Ball. Gegen den Ball war er sogar ein, zwei Mal unaufmerksamer als sonst. Aber mit dem Ball war es erstmal, dass er sich halt so richtig getraut hat, immer anzudribbeln. Und ich fand zwar das beste Spiel von Günther seit langem, weil er eben nicht nur zwei Läufe hatte, sondern vier, fünf immer wieder. Und ich dachte, krass, hätte ich ihm gar nicht zugetraut, dass es irgendwie so kommt. Das wären Dinge, die ich positiv hervorheben würde. Um gleich ein bisschen negativ drauf zu hauen, also Osterhage, ich check nicht, was mit dem los ist in dieser Saison, weil der war auch letzte Saison größtenteils gegen den Ball gut, aber mit dem Ball halt solide irgendwie, und ich finde jetzt schon, dass ziemlich viele Angriffe bei ihm enden. Hm.
Und ich fand ihn präsenter gegen den Ball als letzte Saison, fand ich deutlich, weiß nicht, in den Zweikämpfen durchschlagskräftiger.
Ich auch.
Genau, und ansonsten gab es halt ein paar Standards, und die Standards in diesem Spiel haben mich tatsächlich sehr aufgeregt, obwohl Grifo und Günther auf dem Platz standen. Die kamen oft zu kurz, oder dann gab es eine Ecke direkt in die Arme von Zetterer und so. Das war irgendwie nicht gut. Ich habe aber noch nicht für mich rausgefunden, woran das lag.
Ich auch nicht. Ich bin bei Standards dann auch immer so, dass ich es halt nicht genau angucke, sondern ich hoffe halt jedes Mal, dass was passiert, und dann passiert nichts und dann vergesst es auch wieder. Aber Das ist ja vielleicht auch ein Punkt. Ich meine, man hat so ein, zwei Chancen auf Chancen. Einmal wird vom Zentrum so rübergelegt, ich glaube zu weit auf Yuito? Keine Ahnung. Ich glaube, Matanovic legt ihn so ein bisschen zu weit rüber. Das war eine gute Situation, und man hat halt in der ersten Halbzeit, wie du gesagt hast, ich glaube 3-4 Ecken. Also das ist ja jetzt nicht so schlecht gegen Frankfurt, auswärts auch noch. Wenn dann halt überhaupt nichts draus wird, kann man sagen, es ist ein schlechtes Spiel, kann aber auch sagen, naja, man ist halt ein bisschen kurz davor. Voll. Vielleicht, ja. Aber ich meine, ein einziger Abschluss in der ersten Halbzeit und keiner aufs Tor, ist jetzt Quatsch, wegen der hat einen Pfosten getroffen. Aber ja, es ist halt echt nur ein Abschluss, und das ist krass. Wenig.
Ja. Man lässt sich dann natürlich von der Qualität des Abschlusses blenden, und es gibt eine Welt, in der da Freiburg mit 1-0 in die Pause geht und dann reden wir wieder von Gaunern und etc.
Ja.
Aber also es gibt auch zwei große Chancen von Frankfurt in dieser ersten Halbzeit. Die eine ist resultiert aus einem Fernschuss von Brown, passt übrigens auch zu diesem als Linksfuß rechts spielen und dann sich den Schuss nehmen. Den hält Atubolu gut, lässt ihn ein bisschen seitlich vorprallen, aber hält ihn gut und ist dann direkt wieder auf den Beinen, als Burka zum Nachschuss kommt, und macht sich sehr groß wie so ein Handballtorwart, der sich in den Weg schmeißt. Einfach stark von Atu, würde ich sagen.
Zweiter Ball voll krass, erster Ball gut gehalten. Ich frage mich, wenn er so klar drankommt, ob er ihn nicht eher ins Seiten ausklären muss. Ja. So Schwolo hätte das, glaube ich, gemacht. Bei dem ging immer alles ins Seiten aus oder drüber. Aber ich will dem da jetzt keinen Vorwurf machen. Stand gut und ist gut dann zur Seite. Cool gehalten.
Genau, und 5 Minuten später war das, was ich vorhin erwähnt habe, von Collins wurde ein Ball auf Götze gespielt, der sich aufdreht. Götze generell ein ganz gutes Spiel gemacht, fand ich. Also ballsicher verteilt. Und dann ist Kalimuendo am rechten Strafraum 1-1 gegen Günther, Schlecken. So ein Haken hinter seinem Standbein und bekommt einen sehr freien Abschluss. Hat mich ein bisschen an die, wer war's von der Hertha, als Atu abtaucht, hat mich ein bisschen an die Chance erinnert.
Als Müller abtaucht.
Mhm. Genau.
Ja. Ich erinnere mich nicht mehr. Riese war's halt
nicht. Es war Cuisance.
Ah ja, genau. Ja, richtig.
Genau. Von der Position sehr ähnlich, und Atu war jetzt in dem Fall da. Und das sind schon auch zwei große Chancen.
Das sind auf jeden Fall zwei große Chancen, ja. Es sind halt die einzigen zwei ernsthaften Chancen auch. Und um es halt kurz gegen den Ball aufzumachen, ich finde es halt schon interessant, weil ich habe in der ganzen Saison gar nicht das Gefühl, dass Freiburg gegen den Ball unverwundbar wäre oder so. Ich habe gerade das Gefühl, dass, also Verlagerungen sind immer so ein bisschen ein Problem. Und auch, dass die Abstimmung in vorderster Front schon manchmal besser war als jetzt, weil schon die erste Pressinglinie diagonal gern mal überspielt wird. Und dann, also Sechser Heulund gerade vor allem, also viel angespielt werden konnten, direkt aufdrehen konnten und dann auf die Kette zu laufen. Freiburg ist dann immer schnell genug, gemeinsam im Block hinten. Also gerade in der ersten Halbzeit, das ist schon, das passt dann, aber ja, also so Szenen entstehen halt 3-4 und dann ist dieser ganze Block in Bewegung und dann ist es auch gar nicht so safe, wie es so aussieht. Allerdings, wenn man, wie gesagt, auswärts in Frankfurt dann 45 Minuten diese zwei Torchancen zulässt, wo es okay ist, dass wenn einer kann reingehen, ne? Aber das ist ja trotzdem in Ordnung, würde ich sagen.
Okay.
Ja. Oder findest du es zu viel?
Nee, ich finde es nicht zu viel. Also wie gesagt, wir haben ja sehr viel diskutiert über diese erste Halbzeit und über die Bewertung dieser ersten Halbzeit. Wahrscheinlich muss man, wenn man so viel Ecken hat und so, das auch mit in die Bewertung mit reinziehen, dass man nach vorne kam. Aber ja, es war halt der eine Kopfball am Ende.
Ich würde auch maximal sagen, es ist okayisch gewesen. Also, weil das nervt mich auch, dass man Sambi jetzt halt irgendwie so lange fehlt. Also durch die Mitte geht halt fast nichts, außer mal in Umschaltsituationen mit Yuito. Guter Günther, aber was mir halt auch irgendwie nicht so gut gefallen hat, war Treu in diesem Spiel. Und zwar auch mit und gegen den Ball.
Hat ja. Er von sich auch im Interview gesagt, dass es sein schlechtestes Spiel für den SC war, seitdem er zurück ist.
Also ja, krass. Ja.
Selbstkritisch. Und komm, dann lass uns, weil du gerade einen guten Günther erwähnt hast, lass uns trotzdem noch mal einmal kurz über diese Chance reden, weil ich finde, da müssen wir über Ogbus reden, der das mehrfach in diesem Spiel, das war super auffällig auch im Stadion, wie er einfach angedribbelt ist und sich auch getraut hat und dann am ersten auch vorbei und dann, er ist dann auch einmal ins Ausgelaufen mit dem Ball gefühlt. Mhm. Aber, und er wird jetzt kein Nico Schlotterbeck vom Andribbeln mehr, aber das war deutlich zu sehen, dass ein paar Spiele Routine ihm da ein bisschen mehr Selbstvertrauen gegeben haben und er sich das einfach zutraut.
Und das war voll wichtig. Ah, sorry, jetzt gehe ich nochmal kurz aufs Allgemeine, bevor wir zur Chance kommen, weil das Pressing von Frankfurt war auch ein bisschen darauf ausgelegt. Also Burkhardt hat den Rückpass, also wenn Ogbus den Ball hatte, dann ist Burkhardt oft von der Seite angelaufen, dass Ogbus nicht zurückpassen kann, auf keinen Fall auf Ginter und teilweise halt nicht mal auf Atubolu und hat den Ogbus eigentlich dazu gezwungen, was im Spielaufbau zu machen. Hier Freiburg hat es auch gemacht gegen Bremen, gegen Koulibaly zum Beispiel. Ne? Also Koulibaly einen Ball geben, rückwärts pressen, alles zustellen und Koulibaly hat so 2-3 heftige Fehler auch gemacht. Hinspiel war das, nicht im Rückspiel.
Heißt bei uns der Klaus wie in der Kreisliga. Wir identifizieren vor dem Spiel den Klaus und wenn der den Ball hat, schlägt die Pressingfalle zu.
Ja, und das war Ogbus und Ogbus hat dann halt das erste Mal dann, also ich weiß nicht, wahrscheinlich wurde es ihm auch gesagt, hey, probier's denn halt, du kannst es doch. Also wenn die denken, du machst nichts, dann dribbel an und wir sichern es ab. Und das hat halt voll gut funktioniert, genau in der Szene dribbelt er halt auch an und der Passwinkel zu Günther ist jetzt gar nicht so groß oder so und er spielt halt einen sehr mutigen Pass in die Schnittstelle. Günther rennt auch schön durch und spielt eine fantastische Flanke und Matanovic köpft auch fantastisch. Also das war ein blitzsauberer Angriff.
Ja, genau vor unserer Seite. Ich war sehr Ogbus gehypt. Ich fand es auch sehr gut, wie du schon gesagt hast, dass also die Günni aufsteigende Form macht ein bisschen Mut gerade. Und genau, der Kopfball, kein Vorwurf an Matanovic, kann halt rein. Ist halt gut gesetzt. Bisschen Pech dabei.
Ja, ich habe sogar gedacht, hey, wenn Zetterer in die Ecke springt, dann geht er vielleicht an den Hinterkopf. Stimmt.
So, und dann ging es mit einem 0-0 in die Pause und gewechselt haben keine Mannschaften und man hat dann wieder eine Viertelstunde gehabt. Also wir haben ja oft, wie kommt der SC aus der Pause raus? Und da erinnere ich mich zumindest an eine Phase, wo der SC mal 2-3 Minuten den Ball hatte. Und da war ich dann gar nicht so unzufrieden, weil, ich habe dann natürlich übertrieben mit meinem Bierchen in der Hand gesagt, wir schnüren die gerade ein. Vielleicht ein bisschen übertrieben. Aber da hatte ich so das Gefühl, man kommt ganz gut aus der Pause raus.
Ich hatte Angst vor nach der Pause, weil das gerade gegen so bessere Teams, die gut eingestellt sind, auch schwierig ist nach der Pause. Ne? Und dann war ich auch sehr positiv gestimmt, Und dann kam ja auch eben diese zweite Chance im Freiburger Spiel, nämlich dass Juito halt rechts mal vorbeidribbelt, nach innen legen will. Der Ball wird so ein bisschen abgeblockt und Grifo nimmt den Volley. Richtig schöner Schuss. Und das ist halt die Parade von Zetterer, die wahrscheinlich allen auch im Kopf ist. Da ist er recht schnell in der Ecke und klärt zur Ecke. Und zu dem Zeitpunkt hätte ich dann halt gesagt, okay, zwei Chancen Frankfurt, zwei Chancen Freiburg. Das ist doch ein Auswärtsspiel, das ist vollkommen in Ordnung.
Dann kam wieder eine Ecke, wo bei mir steht, nicht gut, so steht es nicht im Skript, aber ja. Und dann können wir fast schon zum 1-0 für Frankfurt gehen. 64. Minute, also hervorragend, man hat die Viertelstunde nach der Pause, die geht dann nicht in die Statistik ein, sondern das war die 64. Ja, ich weiß nicht, wo da die Fehleranalyse beginnt. Wahrscheinlich bei Ginters Pass.
War nicht vorher sogar auch schon ein Fehlpass von, dass Ginter da hin muss, ist auch schon.
Dass er da steht, ne?
Da ist irgendwas vorher. Ich weiß nicht, ob Ogbus einen Fehlpass spielt oder so. Aber ja, ist egal. Guckt's nach, wenn ihr genauere Analysen haben wollt.
Ja, der Ball geht so ins Zentrum, irgendwie fühlt sich keiner zuständig. Die Frankfurter kommen an den Ball. Höhler ist derjenige, der aus seiner Stürmerposition dann den Weg zurückmacht, was er sehr löblich macht. Und irgendwie treu orientiert sich rechts an seinem Außenspieler, könnte aber auch ein bisschen zentraler bleiben. Und ich glaube, Eggestein muss einfach rüberschieben und draufschieben und die hinter Eggestein müssen ihm auch die Sicherheit geben, dass er das tun kann, weil so viel Frankfurter sind in dem Moment gar nicht vorne. Man hat klare Überzahl. Ja. Und dann reicht ein kleiner Laufweg von Chaibi und der ist durch auf der linken Seite. Das ist schon sehr bitter.
Das ist voll bitter. Ich weiß ja nicht, ob man da halt Ogbus auch eine Mitschuld geben muss. Also ich glaube, Ogbus aus der Position, Ginter ist aus der Position und Ogbus joggt dann aber halt eher so ein bisschen zurück. Und Chaibi geht ja genau in diese Lücke rein und Eggestein übernimmt für Ogbus, ist aber halt auch nicht perfekt in der Position. Da habe ich manchmal das Gefühl, dass es so dieses im Block verteidigen, einer hilft beim anderen aus. Und man verlässt sich vielleicht ein bisschen zu sehr aufeinander in der Situation. Trotzdem geiler Laufweg, also gut gesehen, perfekter Abschluss. Schon gut gemacht.
Höhler rennt ihn fast noch um, wenn er nicht gemacht hätte. Aber wie gesagt, ich glaube, ich würde da Höhler keinen Vorwurf machen, weil er als Stürmer versucht, dann noch irgendwie etwas zu retten. Aber ja, voll. Der Abschluss ist genau neben dem Pfosten. Atobolu kann da nichts halten. Chaibi leider mit einem sehr guten Spiel. Kommen wir nachher auch nochmal drauf. Der scheint von Riera gerade zu profitieren, auf jeden Fall. Wurde aber auch eingewechselt kurz davor. Für Heulund.
Stimmt. Chaibi? Ja, genau. 30 Sekunden vorher, glaube ich. Ne?
Ja. Naja, krass. Da kamen Doan und Chaibi für Götze und Höhlen. Und dass Doan nicht von Anfang an gespielt hat, hat mich auch tatsächlich gewundert.
Absolut crazy. Ja. Würde ich sagen. Ja.
Gibt's ja auch viele Diskussionen mit seiner Position und wie er eingesetzt wird und so.
Ja, will wohl Kalimuendo halt da rechts spielen lassen. Dann hat Doan mal irgendwie zentral gespielt letzte Woche, was ich halt, ja. Was, glaube ich, nicht so perfekt funktioniert hat, was auch also ein größeres Projekt wäre, glaube ich, Doan das beizubringen, aber ja.
Wird er jetzt gebencht?
Oh, come back.
Ja, come home.
Ab dort habe ich das Gefühl, geht's so ein bisschen dahin für Freiburg, oder was ist dein Gefühl?
Ja, ich hatte nie dieses richtige Aufbäumen-Gefühl und vielleicht können wir das ja auch wieder mit der Freiburger Bank und etc. auch begründen. Also es kam dann Irie und Scherhand für Höhler und Grifo in der 72. Minute erstmal direkt rein. Aber so ein richtig energetisches Aufbäumen, wir holen hier noch was, das Gefühl hatte ich nicht.
Nee, ich auch nicht. Und das war keine gute Einwechslung von Irie, fand ich. Ich habe mich am Anfang geärgert, dass Irie keine, also dass man es nicht einfach mal versucht in diesem Spiel und ihm halt irgendwie eine Position ein bisschen bastelt, dass man dann halt sagt, okay, wenn Irie spielt, dann muss man den irgendwie gut unterstützen. Aber ich fand es eben das so ein bisschen, was man vielleicht letzte Saison mit Gregoritsch hatte oder so, dass man manchmal das Gefühl hatte, okay, wenn man den reinbringt, dann denkt man, es könnte irgendwie noch was passieren. Aber gegen den Ball wird es halt so ein bisschen ineffektiver und dadurch gibt es deutlich weniger Situationen, in denen man an den Ball kommt. Und das macht es dann halt irgendwie schlechter. Weil ich finde, dieses Gefühl von Irie, wann muss ich eigentlich also Druck geben und wann muss ich mich fallen lassen, was halt gerade auf der rechten Seite bei Freiburg wichtig ist, weil da viel hin und her geschoben wird, das ist gar nicht gut. Leider.
Ja, war auch ein bisschen ungestüm in dem einen oder anderen Zweikampf. Es gab dann auch, Collins hat gelb bekommen wegen Foul an ihm und Irie hat gelb bekommen für Foul an Collins. Und ja, es war wirklich nicht so gut. Vielleicht auch undankbar in diesem Spiel, aber einen guten Irie werden wir schon noch brauchen in diesen restlichen Spielen.
Wäre auf jeden Fall cool. Scherhand hingegen fand ich halt gut. Ja. Er hat nochmal so Energie reingebracht.
Hat zwar auch eine schlechte Ecke geschlagen, aber da war er nicht alleine in diesem Spiel.
So. Höfle für Osterhage dann noch kurz vorm 2-0, ne?
Genau. Jetzt kommt meine Stadion-Story. Ich hatte ja mein Höfler-Trikot an und als Höfler eingewechselt wurde, ich als kleiner Fanboy ziehe meine Lederjacke aus, schmeiß sie auf den Boden, sag, jetzt geht's los. vollkommen hyped. Der macht noch eine Bude oder jetzt drehen wir das Spiel und haben ganz viel Ballbesitz. Und ja, ich weiß nicht, 30 Sekunden später, eine Minute später kassieren wir das Tor. Dann hatte ich die Lederjacke schnell wieder an, auf jeden Fall. Ja, Frankfurt hatte eine kurze Ballbesitzphase in der Kette hinten und dann spielen sie links raus. Und was Bahoya dann macht, bevor er Chaibi, also Bahoya bekommt den Ball, passt zu Chaibi und macht dann so einen Kurvenlaufweg hinten rum und geht dann ins Zentrum rein. Und Treu, Irie und Ginter sind zu dritt komplett überfordert mit diesem Laufweg und keiner übernimmt ihn. Guter Ball von Chaibi, guter Laufweg von Bahoya. Ich weiß, also ich würde da auch gar nicht nur die Schuld bei Irie suchen, sondern Treu hat auch gesagt, kein gutes Spiel von ihm und Ginter sieht da auch nicht sehr gut aus. Aber das hast du ja gerade eben schon gesagt mit dem kollektiven Verteidigen, man verlässt sich auf den anderen, das war schon nicht gut.
Nee. Komisches Spiel von Bahoya. Also ich finde, er hat halt irgendwie klar sein Duell gegen Treu gewonnen und trotzdem hat er irgendwie kaum Impact bis auf das Tor. Es gibt auch mal so eine Szene, wo er Treu so richtig vernascht, ich weiß gar nicht, irgendwie mit so einem Lupfer drüber oder so, ist dann eigentlich frei durch und haut dann eine Flanke ins Aus, so, also so richtig krass. Und das war jetzt halt auch eine Flanke, die eigentlich missraten war. Bin ich mir sehr sicher. Ich glaube, er behauptet das Gegenteil, aber ich glaube ihm nicht.
Ich glaube auch, er wollte flanken.
Ja. Atubolu kann halt nichts machen, ne?
Nein. Ja, und dann stand es 2-0. Und ja, man hatte, also es gab dann noch zwei Chancen in diesem Spiel. Ich fasse kurz zusammen. Es gab diese Doan passt auf, wie auch immer er heißt, Amai Muini irgendwas, der aus spitzem Winkel dann schießt. Und es gab die einzige Chance für den SC noch, als Juito zum Solo antritt. Der Ball landet bei Matanovic, sein Schuss wird geblockt und Scherhand kommt zum Nachschuss und da ist Cetera dann nochmal da und kann den Ball unter sich begraben. Kein perfekter Abschluss von Scherhand damit links, aber musste auch schnell schalten. Aber ich hatte dann diese Schlussphase nie das Gefühl, dass selbst die Spieler dran glauben, dass da noch was gedreht wird, sondern da hat man sich dann mehr oder weniger mit der Niederlage abgefunden. Und das fand ich natürlich im Stadion ziemlich schlimm.
Ja, sogar eher, dass man das Gefühl hat, das könnte sein, dass sie jetzt noch ein drittes schießen und dass das dem Spiel irgendwie nicht so ganz gerecht wird. Ne?
Stimmt, die Calimuendo-Chance gab es noch, wo Bolo halten musste.
Ja. Also ich kann mir auch vorstellen, dass gerade das irgendwie bei im Stadion dann blöd kommt. Also wenn man, dass es am Ende halt irgendwie doch so deutlich wird und ja, man hat noch so Duelle hier Nene Brown gegen Scherhand, in dem Brown dann halt irgendwie zeigt, dass er schon ein großes Talent hat. Ja, das ist dann alles nicht ganz so cool. Naja.
Ja, 2-0 Niederlage. Was machen wir jetzt mit diesem Spiel? Also wie gesagt, diese drei Wechsel, Maximilian Philipp kommt nicht mal an seinem Geburtstag rein als Stürmer und niemand von der Bank irgendwie mit, wo man die Fantasie hat, dass da noch offensiv als Impact was gehen würde, das ist schon hart. Hm. Und klar, Beste und klar, Mansambi, ist schon logisch. Aber ein bisschen Sorge macht es mir natürlich schon.
Ich glaube, man kann halt wieder irgendwie das so, diesen Talking Point, der gerade irgendwie, glaube ich, auch von Tobi Escher vor allem groß gemacht wurde, mit dem, dass man es halt nochmal sieht, dieses Freiburg spielt gegen die Top 7 und gewinnt halt kaum was. Freiburg spielt gegen die Plätze 9 bis 18 und gewinnt das halt alles irgendwie in großer Regelmäßigkeit. Ich glaube, das könnte man mit den Einwechselspielern halt auch sich ganz anders vorstellen, ne? Also ich meine, wenn gegen Gladbach Scherhand und Irie reinkommen, dann haben die am Ende irgendwie noch krasse Szenen. Passiert halt selten, weil man da eh schon führt und man dann gar nicht mehr irgendwie was reißen muss. Aber ja, es ist irgendwie ist Freiburg da halt, dass sie dann nicht irgendwie die Klasse haben, wo sie dann nochmal diese Frische reinbringen können bei Teams wie Frankfurt, die halt einfach insgesamt ganz gutes Team sind. Aber ich glaube, wir können uns das ja genau nochmal anschauen, weil wir haben ja jetzt das nächste Woche dieses Spiel gegen Leverkusen, da können wir nachher noch dazu kommen. Aber da haben wir ja genau wieder so ein Team, individuelle Klasse höher als bei Freiburg, gerade nicht so klar, wie die drauf sind. Da könnte man wieder ein bisschen was gut machen. Dazu auch noch Auswärtsspiel, das kann man auch nochmal sagen. Also Freiburg heim-auswärts ist diese Saison auch wieder ziemlich, ziemlich krass. Ich guck gerade. Heim 5. mit 11 Spielen.
Ja, wir haben geschaut, 14. sind wir auswärts.
Ja, genau. 9 Punkte in 13 Spielen und 11 Spiele zu Hause und 24 Punkte. Das ist halt auch ein riesiger Unterschied.
Voll. Ja, Einzelspieler, also Chico war nur 10-15 Minuten, hatte jetzt aber auch keinen positiven Impact.
Na, Juito gut, Günther gut, Ogbus gut, Atubolu gut.
Ja.
Osterhage schlecht, Treu schlecht.
Ginter war, hatte auch schon bessere Tage, aber Höhler okay. Nicht gut.
Fand's nicht gut? Also ich halt super unauffällig irgendwie, ne?
Ja.
Ja. Ja, du.
Ja, die Abhängigkeit in diesem Spiel von Juito, dass wenn er mal anzieht und es gab noch einen Steckpass Anfang zweiter Halbzeit, den er auf Irie da war Irie drauf. Also war es nach Iries Einwechslung, wo er einen Steckpass im Strafraum spielen will, der nicht ankam. Juito hat halt sehr viele Ideen und wenn der gute Szenen, man ist von den guten Szenen von Juito schon sehr abhängig in so einem Spiel. Ja.
Hey, ich glaube auch irgendwann, also schon in der 80. Minute oder so, oder war das sogar diese Szene, wo dann diese Chance am Ende nochmal rausgeht, der zieht halt im Mittelfeld an und geht an Skiri einfach so komplett vorbei, wo man denkt, Alter, also so, das passiert eigentlich im Fußball nicht so oft, dass jemand, oder halt auf jeden Fall Freiburger Spieler nicht, dass die einfach so im 1-gegen-1 jemanden so richtig stehen lassen und danach noch die Lockerheit haben, irgendwie einen klugen Pass zu spielen, das ist schon sehr, sehr gut. Röhl hätte sowas machen können und so, ne? Ja. Aber hat es dann eigentlich selten auf den Platz gebracht. Juito bringt es jetzt schon sehr regelmäßig auf den Platz. Das ist schon gut. Ich bin wieder, hey, ich freue mich jetzt echt auf die Mansambi-Rückkehr. Ich hoffe, diese 3 Wochen haben ihm gut getan, weil er hat davor jetzt auch nicht immer geil gespielt. Aber auch dieses Mal hatte ich das Gefühl, es fehlt nicht so viel, dass es interessanter werden könnte. Oder dann so 3-4 Szenen mehr in einem Spiel machen schon einen krassen Unterschied aus.
Und dann, du meinst auch als Futter für die Diskussion rund um die spielerische Qualität und wie ansehnlich das Spiel ist und so.
Ja, weil man es ja auch echt sagen muss, ich meine, Freiburg hat jetzt nie super ansehnlich gespielt. Also es gab mal Phasen, in denen es dann halt auch krasse Einzelspieler irgendwie mal gab, eben wie Schlotterbeck oder ja, eine Zeit lang halt geile Einwechslungen von Waldschmidt oder so, ich weiß nicht. Aber grundsätzlich war das jetzt halt nie ein Team, wo das sich immer perfekt durchkombiniert hat oder so. Naja.
Ja, und ein Spieler wie Matanovic muss dann halt durchspielen. Das würde ich schon nochmal Wegen der Bank und so.
Naja. Ja, hättest du gerne Adamo gehabt, der denn irgendwann reinkommt.
Nicht unbedingt Adamo, aber ja. Na gut, Spieler des Spiels ist mit großem Abstand Adubolo in der Community.
Mhm. Verstehe ich, habe ich auch.
Verstehe ich, habe ich auch. Und was haben die anderen gesagt? Paddy hat Adubolo gesagt und Julian hat Yuito gesagt. Das mit Yuito kann ich auch nachvollziehen.
Voll.
Ich glaube, Special Mention an Christian Günther, der jetzt ein paar Spiele schon so eine aufsteigende Form hat. Und vielleicht ist das ja genau, vielleicht kommt er gerade zum richtigen Zeitpunkt für diese Endspurt in der Liga, dass man eben nicht auf Makengo vertrauen muss, der jetzt nicht so die beste Saison hatte bisher.
Obwohl ich hoffe, dass Makengo sich gerade im Schatten Günthers wieder ein bisschen in Form bringen kann, weil wenn dann jetzt wieder die englischen Wochen kommen, dann wird Günther nicht komplett durchspielen, da braucht man Makengo dann doch auch.
Gut, bevor wir auf Bundesliga und Leverkusen zu sprechen kommen, machen wir jetzt hier das Spiel zu. Ich gehe mal kurz durch die anderen SC-Teams und die Leihspieler. Wir haben die SC-Frauen, da ist gerade Länderspielpause. Die deutsche Nationalmannschaft hat gerade, glaube ich, gespielt in der WM-Quali. Das nächste Spiel der SC-Frauen ist am Freitag, den 13.03. gegen Nürnberg. Die zweite Mannschaft hat 2:2 gegen Sandhausen gespielt, nach 2 Elfmetertoren von David Amignaglio. Celic hat rot bekommen. Am Ende war jetzt ein 2:2 gegen Sandhausen. Ich glaube, es geht gerade so ein bisschen darum, dass die zweite Mannschaft wahrlich nicht so gut spielt. Das muss man kurz betonen.
Ich glaube, in der Community wurde auch ein Kicker-Artikel geteilt, ne? Ich habe den noch nicht gelesen.
Ja, da geht es einerseits um die Qualität der Mannschaft momentan und andererseits auch um Zweitvertretungen, Liga, dass die sich irgendwie abkapseln wollen, manche oder so. Aber der SC möchte das, glaube ich, nicht. Genau, und die U19 spielt am 7.3., also am Samstag, gegen den KSC. So, bei den Leihspielern in der zweiten Liga war es durchweg positiv. Robert Wagner hat mit Freiburg 3, wie Philipp Treu gesagt hat, also mit Dynamo Dresden, 3:1 gegen Darmstadt gewonnen. Micha, 2 Tore von Vincent Vermey, 1 Tor von Daferner. Robert Wagner hat durchgespielt, bestbenoteter Spieler der Mannschaft und ein wichtiger Sieg im Abstiegskampf für Dynamo Dresden. Ja. Berker Yilmaz hat ebenfalls durchgespielt. Ah, das war kein positives Ergebnis. Die haben 2:1 gegen die Hertha verloren.
Macht nicht so viel, ne? Ich meine, Nürnberg so ein bisschen im Abstiegskampf, müssen ein bisschen gucken, aber ich glaube eigentlich, die sind zu gut. Die werden nicht absteigen, aber nach oben geht nichts mehr.
Du meinst quasi die graue Maus der Liga. Das passt ja zu uns.
Ja.
Kann er sich ja schon mal dran gewöhnen, wenn er zurückkommt. Muslija 2:1 gegen Bochum gewonnen mit Düsseldorf. Das 2:0 war ein sehr schöner Treffer von ihm. Düsseldorf, wichtiger Sieg im Abstiegskampf, um sich da ein bisschen Luft zu verschaffen. Und Noah Weishaupt hat mit Hannover in Bielefeld 1:0 gewonnen, wurde in der 65. Minute eingewechselt, hat noch eine gelbe Karte bekommen. Hannover schnuppert noch ein bisschen oben dran rum. Würde mich freuen für Noah Weishaupt, wenn er da irgendeine Rolle spielt.
Weißt du eigentlich, wie lange der Vertrag von Weishaupt läuft?
Keine Ahnung.
Weil ich habe so ein bisschen das Gefühl, den kauft niemand, weil der zu viel Gehalt bekommt. Und er geht halt auch nicht, um auf nicht so viel zu verzichten. Wäre jetzt so mein, ich habe keine Ahnung, ob das stimmt, aber das wäre so mein Guess.
Könnte sein. Ja, aber für den SC wird es vermutlich nicht mehr reichen.
Wahrscheinlich nicht, wenn man in Hannover eingewechselt wird.
Ja. Merlin Röhl spielt jetzt gleich gegen Burnley mit Everton. Junior Adamu war in der Startelf im Schottland Glasgow Derby gegen die Rangers. Hat von Anfang an gespielt, wurde zur Halbzeit ausgewechselt beim Stand von 0:2 für die Rangers. Und am Ende hat Celtic 2:2 gespielt. Und Ehren Dingci hatte einen harten Tag mit Heidenheim, weil die 2:0 gegen Bremen verloren haben. Und das bringt uns direkt zur Bundesliga, Micha. Fangen wir doch mit dem Spiel an. Für Heidenheim war es das jetzt wahrscheinlich.
Ja, Dingschi hatte auch kein so gutes Spiel. Ich glaube, er war auch unter der Woche irgendwie so ein bisschen krank oder so. Hatte er davor ein sehr, sehr gutes Spiel gehabt. Mhm. Hey, und ich rechne das Heidenheim sehr hoch an, dass die in Würde absteigen, weil das kriegen nicht so viele Teams hin. Also die meisten Teams, gerade wenn sie noch 2 Jahre in der Bundesliga waren und jetzt nicht so direkt wieder runtergehen, zerfleischen sich im Abstiegskampf. Und ich gucke mir, irgendwie habe ich in letzter Zeit häufiger Heidenheim-Spiele geguckt und ich finde das schon immer sehr, also Anlage top, Motivation top, also haben auch immer wieder gute Phasen und zwischen den Strafräumen sieht es auch irgendwie ganz okay aus, haben Ideen, aber es fehlt dann halt irgendwie die individuelle Klasse vorne, also gewinnen halt nicht zum 1-gegen-1, mit Eren Dingschi wird es so ein bisschen besser, Ibrahimovic hat manchmal so gute Phasen, aber alles in allem.
Aber Zivzivatze und Piringer sind es jetzt halt nicht, die da zum Klassenerhalt schießen.
Ist nicht Schimmer sogar der Top-Torschütze? Ich weiß es nicht. Also, ja. Dann ein bisschen Pech gehabt bei manchen Sachen halt. Ich meine, ich glaube, wenn es sehr gut läuft, dann könnten die jetzt auch 5-6 Punkte mehr haben und mittendrin stecken. Aber so wie es jetzt halt bisher lief, 14 Punkte, das ist so, das war's. Und ich finde es dann eigentlich auch ganz cool von Schmidt, dass der sagt, ja, wahrscheinlich wird es nichts mehr. Weil es halt ehrlich ist und weil ich aber halt bei Heidenheim deswegen nicht denke, dass sie jetzt abschenken, sondern die werden die restlichen Spieler auch noch versuchen, irgendwie gut zu spielen und alles zu machen.
Soll ich dir ein Schreckensszenario aufzeigen? Wir spielen gegen Heidenheim am Wochenende vor dem Dienstag- oder Mittwochsspiel gegen VfB Stuttgart. Mhm. Ich sehe schon, wie man nur Fokus auf Stuttgart hat und gegen das schon abgestiegene Heidenheim keine schöne Leistung sehen wird im Europaparkstadion, Mooswaldstadion.
Das kann sein. Gleichzeitig Heimspiel.
Ja.
Ich kann mir vorstellen, dass es eigentlich ganz gut ist. Echt, das ist das Spiel vor Stuttgart. Das gefällt mir eigentlich ganz gut.
Schießt man sich warm.
Wenn es gut läuft, ne? Ja.
Okay.
Also es ist auf jeden Fall das Schlechteste, oder?
Ja, wahrscheinlich nicht.
Und auch besser davor als danach, weil das sind trotzdem 3 wichtige Punkte.
Ja. Ja, Augsburg hat gegen Köln gewonnen, sind dadurch übrigens 2 Punkte hinter uns jetzt.
Das macht mir noch ein bisschen Angst. Ich habe keinen Bock. Also ich meine, nochmal, es gibt schon auch irgendwie noch die Möglichkeit, dass Freiburg nur mit den Spielen jetzt gegen Genk und Stuttgart, das sind dann 1-2 Sachen sind noch unglücklich oder man hat 1-2 Verletzte und kann dann offensiv nichts mehr nachlegen. Ich finde, es gibt für mich schon auch eine Möglichkeit, dass man jetzt in den letzten 10 Spielen dann halt irgendwie 5 verliert, 5-6 verliert, weil es halt scheiße läuft oder so. Und man dann so ins Tabellenmittelfeld rutscht. Das klingt abstrakt, nach keiner großen Sache, aber konkret würde es halt bedeuten, dass dann Hamburg, Union, Augsburg vor einem stehen und das ist dann irgendwie schon ja.
Zäh.
Schon, oder? Ja. Ich hoffe nicht.
Ja, ich hoffe auch nicht. Wie gesagt, ist auch nicht alles scheiße. Leverkusen hat jetzt, kommen wir gleich zu, die haben jetzt noch das Nachholspiel gegen Hamburg unter der Woche. Ja. Abstiegskampf wird spannend. Also diese ganzen Ergebnisse da. Köln ist jetzt wieder, eigentlich muss man fast sagen, mittendrin.
Auf jeden Fall, ja.
Genau, Bremen hat sich ein bisschen Luft verschafft und ist an Wolfsburg vorbeigezogen. Wolfsburg wiederum hat einfach 4-0 gegen Stuttgart auf die Fresse bekommen.
So geil.
Ja, Wolfsburg mit 20 Punkten ist schon hart.
Das ist, also ich meine, es liegt halt viel an St. Pauli, dass sie jetzt 6 Punkte geholt haben und da rausgegangen sind, dass dieser Abstiegskampf auch wirklich interessant wird. Weil ich finde, das hatten wir in den letzten Jahren häufig, dass so einige Teams im Abstiegskampf waren, aber dann ging es immer um den Relegationsplatz. Mhm. Und da denke ich immer so ein bisschen, ja, ob Wolfsburg jetzt Relegation spielt oder nicht, ist eigentlich auch egal, weil das dafür reicht die individuelle Klasse dann doch, dass man halt dieses Relegationsspiel, dass man da eben nicht runtergeht. Aber jetzt ist halt Platz 17, ist halt hammerhart. Und das ist jetzt möglich bei Wolfsburg. Also irgendwie, weil ich habe die auch in letzter Zeit manchmal gesehen und ich fand die nicht immer total mies. Aber wenn man sich die Ergebnisse anguckt in letzter Zeit, das ist echt 100 Jahre her, dass sie mal ein Spiel gewonnen haben, glaube ich. Ne? Also es gibt so ein Spiel, das, glaube ich, das da random raussticht. Aber naja. Ja, St. Pauli gewinnt, Bremen gewinnt. Und
Gladbach gewinnt gegen Union Berlin.
Auch krass, ne? Weil das erste Spiel nach, ich glaube, auch 10, 11 Spielen, dass Gladbach gewinnt.
Mit einem Elfmeter in der 94. Minute.
Aber sie waren die bessere Mannschaft, ne? Ja. Aber deswegen, von Platz 11 bis Platz 17 sind es 6 Punkte. Das ist spannend.
Genau, und vielleicht sollte man mal das schön finden, dass man da nicht mit drin steckt.
Auf jeden Fall. 4, 5 Punkte weniger und man steckt da mit drin, ne? Und das kann immer passieren.
Ja, und dann lass uns kurz über Dortmund-Bayern sprechen.
Stimmt.
Hast du geguckt?
Hab ich geguckt und ich find's nicht gut, dass ein Schiedsrichter Schlotterbeck da auf dem Rasen lässt, auch wenn's dem Spiel gut getan hat. Aber das kannst du echt nicht bringen, oder?
Ich verstehe jeden, der da Mansambi Schlotterbeck vergleicht und so.
Auf jeden Fall.
Und ja, wahrscheinlich war das für die Ansehnlichkeit des Spiels besser. Und Nico Schlotterbeck hat eine Minute danach das Tor gemacht, gefühlt.
Mhm.
Aber
hey, aber das kann man halt bei Bremen-Freiburg auch sagen, dass das Spiel ansehnlicher macht, wenn Mansambi da mitspielt. Und es ist auch ansehnlicher, wenn Mansambi dann 3 Spiele hinter, also die keinen 3 Spiele Sperre hat, fair, sondern da mitspielen kann. Dann denke ich schon immer so, es ist kein WM-Finale oder so. Und selbst da denke ich eigentlich, du kannst nicht, also ich meine, dann kann man ja auch irgendwie mit rechnen, gewisserweise. Dann darf ich ja auch irgendwem das Bein brechen. Und also ich meine, man kann es irgendwie Schlotterbeck noch so ein bisschen entgegenhalten, dass er so einen Ticken über den Ball rutscht. Aber sein Bein ist nicht am Boden und die Sohle ist auch davor offen. Das ist so, der geht schon so dahin.
Voll. Ja, und ansonsten war es ein ansehnlicheres und spannenderes Spiel, als ich davor erwartet hätte.
Ja.
Emre Can hat sich wohl schwer verletzt.
Das ist auch so ein bisschen blöd in Heldenspielen, oder? Wenn man dann im Nachhinein weiß, dass er sich das Kreuzband gerissen hat und noch 2-mal da drauf ist.
Und dann noch, nein, ich will nicht ausgewechselt werden. Nein, ich bleib drauf und so. Naja.
Ich weiß auch nicht, ob das dann halt nicht letztendlich bedeutet, dass man 2, 3 Monate länger ausfällt. Keine Ahnung, ich bin da kein, ich weiß nicht, wie viel da noch akut kaputt gehen kann, aber ja, klug ist es nicht.
Genau.
Ich finde es eigentlich noch fast eine größere Schweinerei, dass Schlotterbeck dann nach dem Elfer nicht wenigstens mit Gelb-Rot runter muss. Das war schon, ja, der hatte schon so seine, sie kommen aus dem Gefängnis Freikarten gebunkert für dieses Spiel eigentlich.
Das ist ja ein schönes Bild. Ja, ein guter Harry Kane. Svensson schafft dann noch das 2-2 für Dortmund, aber Joshua Kimmich mit einer schönen Abnahme am Ende zum 3-2.
Ja, Kimmich eigentlich nicht so gut in letzter Zeit. Und auch in dem Spiel fand ich bei vielen Sachen nicht so perfekt. Aber dann dieses Tor, das er vorbereitet, ist schon geil, ne? Mhm. Mit diesem Chip rein auf Gnabry. Und dann das zweite Tor auch stark.
Ja, herzlichen Glückwunsch Bayern zur Meisterschaft.
11 Punkte, ja.
Das wird reichen. Und genau, dann lass uns doch am Ende. Ich habe nichts von Leverkusen-Mainz gesehen. Doch, ich habe den wunderschönen Mainz-Konter gegen, ja, Leverkusen gesehen.
Mit Becker.
Urs Fischer Ball.
Geil.
Ball rechts raus, Flanke, Direktabnahme links an dem Pfosten, neben dem Pfosten. Das war cool von Mainz. Wenn wir mal so kontern würden. Ja. Aber genau, der Gegner von Mainz war ja unser kommender Gegner, Bayer Leverkusen. Und aus denen werde ich dieses Jahr ehrlich gesagt nicht so ganz schlau. Gut im Pokal noch vertreten, auch noch in der Champions League mit dabei. Aber in der Liga jetzt Platz 6 mit 40 Punkten, haben noch ein Nachholspiel. Also die werden, also ich glaube nicht, dass sie in die Champions League kommen. Würde mich wundern.
Ja, mich eigentlich auch. Die erinnern mich halt irgendwie gewisserweise an Freiburg. Also auch ziemlich viel Losglück gehabt in der Champions League. Also Ich meine, klar haben die auch gegen PSG und Man City gespielt, okay, und gegen Man City sogar gewonnen, das ist halt krass. Aber trotzdem waren da so hier Villarreal dabei, Kopenhagen, PSV, Benfica, Olympiakos, alles in der Gruppenphase. Das ist halt schon einfach auch, also damit kann man dann halt irgendwie weiterkommen. Und jetzt dann in der Zwischenrunde auch wieder gegen Olympiakos gelost worden. Das ist einfach auch irgendwo Glück. Aber, also, und sie spielen halt irgendwie auch nicht schön.
Verglichen zur letzten Saison zumindest.
Genau.
Aber das ja. war natürlich auch ein hoher Maßstab und ein großer Umbruch. Und ja, also gleichzeitig, ich revidiere kurz, wenn die das Potenzial, was das Spielermaterial, das beliebte Wort, hergibt und die da noch eine Steigerung hinlegen, dann könnte ich denen auch noch einen Sprung zutrauen, auch noch in dieser Saison.
Ja, das meine ich so ein bisschen wie mit Freiburg. Also so einerseits kann man, wenn man nur aufs Ergebnis guckt, eigentlich geile Saison, also gerade für den Umbruch, den die da hingelegt haben, sieht aber alles so ein bisschen schlechter aus, wenn man sich die einzelnen Spiele anguckt und man könnte sich halt irgendwie vorstellen, dass es noch besser wird eigentlich, aber es wird halt jetzt seit langer Zeit auch nicht besser und deswegen kann man halt nur so halb zufrieden sein, obwohl es ja so gut aus, also obwohl die Ergebnisse bisher so gut sind.
Ja.
Ja, aber deswegen, ich finde es jetzt halt wirklich spannend, also Heimspiel von Freiburg, ich glaube, wenn man halt nochmal jemanden aus der Top 6 schlagen möchte,
dann ist es das Spiel.
Diese Saison ist es genau das Spiel. Wahrscheinlich klappt es trotzdem nicht, aber ja, besser wird's nicht.
Jetzt bin ich schon wieder heiß und hab Sonntag vergessen. Naja, also die spielen morgen gegen Hamburg. Und das ist schon auch ein Vorteil, wenn die dann ein Spiel unter der Woche haben. Ist halt einfach so.
Die hatten jetzt vor allem auch schon zwei Spiele unter der Woche mit Olympiakos.
Naja.
Also die sind ja jetzt voll im Rhythmus drin die ganze Zeit und nur am Spielen und ohne Pause.
Hm.
Das ist schon, ja, würde ich auch sagen, ein großer Vorteil.
Also geht da was?
Ich glaube nicht. Aber ich habe ein bisschen Hoffnung. Im Gegensatz zu so Dortmund oder Bayern spielen oder so, habe ich schon ein bisschen Hoffnung.
Ja, der Mannschaft wird... Die kennen ja die Debatte, die führen die auch bei sich intern, dass sie da die Top-Teams mal schlagen wollen. Ich glaube, die sind da auch ein bisschen heiß drauf, dann mal was zu reißen.
Ja. Mansambi kommt zurück. Ich finde, das ist jetzt schon auch was. Ich bin mir nicht sicher, dass es funktioniert, weil, wie gesagt, er hat vorher jetzt auch nicht so gut gespielt, aber ich habe halt die Hoffnung.
Na gut. Micha.
Ja. Ja. Jo, du wirst wahrscheinlich nicht im Stadion sein, oder?
Nee. Ich werde nicht im Stadion sein. Das reicht mir jetzt dann mal kurz wieder. Nach Genk werde ich wahrscheinlich auch nicht fahren. Außer das wird sehr spontan. Ja, ich würde noch mal sagen, vielen Dank an unsere WhatsApp-Gruppe. Die Diskussion ist sehr eifrig und auf einem sehr guten Niveau. Das macht sehr Spaß, damit zu lesen. Und
wenn es euch aufregt in der Community, was andere schreiben, dann einfach mal einen Tag nicht mitlesen und dann wieder reingehen. So, genau.
Ja. Oder.
Aber klappt auch gut, habe ich das Gefühl. Ich wollte es gar nicht sagen, dass es Leute nicht machen.
Oder einfach, ja, bitte erwarten Sie Ihre realistische Erwartungshaltung posten. Das auch. Naja.
Ja.
Gut, Micha, ich wünsche dir einen schönen Abend.
Hey, dir auch.
Und allen Hörern und Hörerinnen eine gute Restwoche.
Viel Spaß.
Ciao, ciao.
Tschüss.